Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seats and Cold Brews. Und heute haben wir eine direkte Standleitung ins Mountainbike-Paradies, zumindest das Winter-Mountainbike-Paradies, und zwar nach Finale. Ich habe die Möglichkeit, mit Erik Emrich zu sprechen. Wir haben uns letzte Woche dort in Finale mal wieder getroffen, haben gemeinsam was getrunken und haben gesagt, ey, wir müssten eigentlich nochmal gemeinsam eine Folge machen. Die letzte ist nämlich schon eine Ecke her und war für Schwalbe. Und jetzt endlich mal im Hot Seats and Cold Brews Podcast. Hey Erik, wie geht's dir?
Ja, servus Tobi erstmal. Danke dir für die Einladung. Und ja, also mir geht's gut. Ich bin im wärmeren Finale Ligure gerade unterwegs und verbringe da so ein bisschen meinen Winter. Deswegen kann ich mich so aktuell nicht beschweren. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr, sehr gut. Ich war ja, wie gesagt, letzte Woche bei euch und als ich heute Morgen aufgewacht bin und ich wusste, dass ich jetzt gleich einen Podcast mit dir mache, habe ich mal kurz gegoogelt, wie das Wetter bei euch ist, damit ich weiß, wie neidisch ich auf dich sein soll. Aber ich glaube, im Moment geht's. Ne? Es ist zwar wärmer, aber es ist nicht das beste Wetter.
Genau, also jetzt war gestern der erste Regenabend und natürlich jetzt viel Wind und bisschen schlechter als jetzt die letzten Wochen war. Die letzten Wochen war wirklich Premium mit Sonne, mit warm und angenehm. Und Trails sind ultra staubig mittlerweile. Mhm. Aber jetzt können die auch mal Regen vertragen und ich glaube, das passt jetzt schon so.
Ja, okay. Erzähl mal kurz, warum bist du im Finale? Was machst du da?
Genau, also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen gewesen. Jetzt im Anfang von der Offseason, ja, was mache ich? Gehe ich nochmal irgendwie einen Schritt? Und wie sieht so meine neue Saison 26 aus? Und dadurch, dass ich notdürftig letztes Jahr wieder zu meinen Eltern eingezogen bin, war es eh offen und ich war flexibel und habe dann eben gesagt, komm, ich gehe jetzt den Winter über nach Finale, also jetzt dreieinhalb Monate und versuche hier eben eine gute Offseason zu machen, viel zu fahren, viel zu trainieren, nochmal so ein bisschen an meinen Schwächen arbeiten, die mir einfach die letzten Jahre, wo es einfach gefehlt hat. Und ich habe eben auch die Möglichkeit, komplett remote, 100% von, ja, wo ich bin, zu arbeiten. Ja. Habe dann gesagt, komm, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nie. Und habe die Möglichkeit und habe dann gesagt, komm, jetzt gehe ich hier runter, arbeite ein bisschen von hier aus und gehe eben viel fahren und trainieren.
Ja, wie ist es so aktuell? Also es ist immer so, du kommst irgendwie an einen Ort wie Finale, fährst dort irgendwie drei Tage, bist natürlich die ganze Zeit damit beschäftigt, Rad zu fahren, findest das mega, mega schön. So war es bei mir auch mit La Palma. Ich war ja irgendwie 10 Jahre im Winter auf La Palma. Man merkt aber irgendwann, ja, dort zu leben oder dort mal schnell zum Urlaub hinzukommen, ist eine unterschiedliche Sache. Jetzt bist du noch nicht so lange da, aber wie ist es gerade? Wie ist das Leben dort?
Genau, also wir gehen ja auch jetzt, glaube ich, seit 9 Jahren jedes Jahr über Silvester, also nach Weihnachten, über Silvester, Neujahr.
So wie der Rest von Deutschland auch, ne?
Genau, so wie ganz in Duo-Deutschland. Und ja, das ist dann schon jetzt auch die letzten 2 Wochen waren wirklich auch Urlaub. Meine Freundin war mit, Freunde waren mit. Und man trifft eben jeden und geht wirklich fahren, Urlaub machen und einfach alles mal ausblenden. Und jetzt ist so die erste Woche gewesen, wo ich eigentlich quasi alleine hier war und auch so ein bisschen mehr wieder in den Alltag gefunden habe. Und ich muss sagen, also man kann sich schon gut dran gewöhnen. Mittagspause am Strand mit einem Kaffee, gutes Essen eh immer und zwischendrin einfach dann 2-3 Stunden aufs Rad hocken. Und ja, also es ist ein cooler Lifestyle, würde ich sagen. Eine gute Work-Life-Balance, wo du einfach so viel mitnehmen kannst, wo so viel gut tut, die Sonne, das Meer, die gute Stimmung hier unten. Also das ist schon sehr, sehr angenehm, hier jetzt so zu leben.
Hm. Du hast ja erzählt, du arbeitest ja remote für Sanders Academy. Was würdest du sagen, wie viel Prozent arbeitest du und wie viel Prozent bist du Mountainbike-Profi?
Also aktuell würde ich sagen, 60% arbeiten und 40% wirklich auf dem Rad verbringen.
Ja, ist das zeitmäßig oder ist das auch einkommensmäßig so?
Beides.
Okay, also geht sich das gut aus?
Ja.
Muss es ja jetzt auch sagen, ne? Nicht, dass nicht, dass das jemand hört und sagt, hä, was? Wieso? Ja. Einkommensmäßig ist 60-40, aber Radfahren ist.
Naja, also das passt wirklich auch ganz gut so hin.
Cool. Ja, das ist doch schön. Du hattest ja 25 eine sehr erfolgreiche Saison, würde ich sagen. Du bist deutscher Meister geworden. Das ist ja was, womit man eine Saison ganz gut beenden kann. Der Winter ist ja auch immer, zumindest für mich ist es immer so eine Zeit, wo man so ein bisschen reflektiert und ich tippe so, dass das bei dir auch ist. Wie ist die Saison bei dir so in der Retrospektive gelaufen?
Genau, also es war ja so, ich war ja wirklich 12 Jahre lang bei Propane bis Ende 24 und bin dann eben das erste Mal auf eine andere Bikebrand zu Orbea gewechselt für die Saison 25. Deswegen war mit dem Team, mit den Strukturen, mit den neuen Bikes, war auf jeden Fall alles erstmal eine große Umstellung, aber habe mich direkt wirklich sehr wohl gefühlt. Also das war wirklich cool, sei es von den Leuten, von der Brand, sei es mit den Bikes. Und bin deswegen auch echt schnell und gut in die Saison 25 reingekommen. Und genau das hat man wahrscheinlich auch, so wie man wer mich verfolgt, auch gesehen, dass ich damit happy war, weil ich versuchte es schon auch so, wie ich es fühle, auch nach außen zu bringen. Und natürlich resultatsweise ja auch mit dem deutschen Meistertitel, wo ich es eigentlich nie erwartet hatte. Also klar, ich war 2024 war ich schon Dritter, aber 25 dann wirklich das nach ganz oben zu schaffen, hätte ich selber nicht gedacht. Also ich hatte klar den Anspruch zu sagen, ich gebe mein Bestes und schaue, was ich da maximal rausholen kann. Und dass es dafür dann gereicht hat, war schon richtig cool und wo ich auch mega happy bin. Und jetzt war es halt wirklich so, okay, ich hatte dann im August meine Schlüsselbeinverletzung und konnte dann auch nicht zur WM fahren und musste ein paar Rennen eben aussetzen und ein paar coole Trips. Deswegen sage ich für mich, da ist noch Potenzial da, auch wenn das so trotzdem meine beste Saison jemals war. Ja. Und genau, ich habe auch gemerkt, dass ich einfach in der Offseason bei mir daheim, ich komme aus Ulm, dass ich da einfach kaum fahren kann, außer Grundlagen, Gravel oder auf der Rolle. Und das den ganzen Winter durchzuziehen, finde ich super zäh und nagt auch so ein bisschen an meiner Motivation. Und das ist aber der einzige Schritt, wo ich gesagt habe, ich kann nochmal einen Step gehen, wenn ich viel Bike-Time habe und wirklich viel Grundlagen und meine Fitness einfach noch verbessere. Und genau, das ist eben was, wo ich jetzt mit dem Move hierher nach Finale Ligure einfach ja noch ausweiten will und noch an mir arbeiten möchte.
Ich glaube halt diese Bike-Time, also du kannst ja trainieren, wie du willst, ne? Aber wenn du nicht diese Selbstverständlichkeit auf dem Rad hast, dann ist es einfach schwierig. Das ist halt durch nichts zu ersetzen, ne? Und umso länger so eine Karriere geht, umso wichtiger wird das auch. Das ist halt einfach krass. Und ich meine, das, was du fährst, da ist natürlich auch eine gewisse Erfahrung wichtig, ne? Und Erfahrung wird immer wichtiger, aber halt auch diese Bike-Time und diese Fitness rückt am Ende fast so ein kleines bisschen in den Hintergrund, habe ich immer so das Gefühl. Klar, ich meine, alle sind super fit, alle müssen super fit sein, aber das, was es am Ende ausmacht, sind wirklich, wie oft sitzt du auf dem Rad und wie lange sitzt du auf dem Rad?
Genau, klar, und dann ist natürlich auch ganz wichtig, Kopfsache ist natürlich super wichtig, wie gehst du auch an die ganzen Sachen ran? Also, bist du jemand, der super verkrampft ist und das versucht zu erzwingen? Oder siehst du das locker, hast du Spaß, versuchst dich einfach auf das zu konzentrieren, was du für ein Setup hast, ohne dann wirklich, wenn es drauf ankommt, noch so viele andere Punkte im Kopf zu haben, die dich dann eher beeinträchtigen?
Wenn du jetzt unterwegs bist und trainierst aktuell, fährst du die ganze Zeit E-Bike oder fährst du auch ein Biobike zum Training? Oder bringt das vielleicht auch gar nichts für dich?
Genau, also aktuell fahre ich kein Biobike, also 0% Enduro, weil ich sage, ich möchte so viel Zeit, wie es geht, auf meinem Haupt-Race-Bike verbringen, eben dem E-Bike. Und da ist es halt ganz wichtig, Setups rausfahren, viel Zeit einfach dran verbringen, verschiedene Einstellungen nochmal zu testen. und da eben sich wirklich an das Bike, was ich hauptsächlich race, sich auch gut dran zu gewöhnen. Deswegen fahre ich eigentlich kein Enduro aktuell und ich habe natürlich ein Gravel, wo ich dann einfach auch Grundlagen fahren kann und mal weg vom Mountainbike kommen und einfach stumpf meine Kilometer runter reisen kann. Hat es mir jetzt aber auch vorgenommen, ein bisschen öfters zu machen. Hatte jetzt aber so Bock, die ganzen Wochen viel E-Bike zu fahren und viele Trails. Deswegen ist das so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Aber es ist auf jeden Fall jetzt was, wo man dann in den nächsten Wochen auch mehr machen kann. Weil natürlich kannst du nicht jeden Tag 1500, 2000 Tiefenmeter fahren. Das schaffst du ja auch nicht von der Regeneration.
Ja, genau. Warum hast du dich eigentlich fürs E-Bike entschieden?
Genau, also das ist eine coole Story. Ich war ja ursprünglich aus dem Forecross und bin dann durch Propane in die Propane Gravity Union, das war damals ein relativ gutes deutsches Downhill-Team, reingerutscht, weil ich sonst als Einzelfahrer war und so hatte ich ein bisschen Teamstrukturen, konnte mit anderen Sponsoren was machen und hatte einfach nochmal eine bessere Unterstützung und bin dadurch ein bisschen in Downhill reingekommen. Die sind aber von dem Team auch ein paar Enduro-Rennen gefahren und konnte eben so Downhill und Enduro ein bisschen gleichzeitig machen. Und das war schon so der erste Step, wo ich ein bisschen weg vom Forecross gekommen bin. Und dann war es irgendwann so, ja gut, Downhill ist einfach zu trainingsintensiv, das kann ich einfach nicht machen, weil ich immer in die Bikeparks muss. Enduro kann ich relativ gut daheim treten und wenigstens ansatzweise einfacher trainieren. Und genau, habe dann irgendwann, ich glaube 2018 oder 2019, ein E-Bike von Propane bekommen. Und es war direkt so, ach krass, du kannst viel mehr fahren, es ist vielseitiger, du kannst irgendwie Challenges bergauf machen. Es macht einfach von vorne bis hinten richtig Spaß. Und das war so der Punkt, wo bei mir im Umdenken stattgefunden hat und gesagt hat, hey, ich brauche irgendwas, wo ich mich so hauptfokussiere. Und das war dann wirklich zu sagen, okay, Forecross ist eher auf dem absteigenden Ast. Das mache ich trotzdem, weil ich noch Bock habe, aber einfach nur vereinzelt. Enduro wäre auch cool gewesen, aber mir taugt das E-Bike Racing oder E-Bike Fahren am meisten. Und zusätzlich zu sagen, okay, ich kann mich als junger Sportler schon früh in eine junge Disziplin etablieren.
Mit ganz vielen
Und
alten
da,
Fahrern.
genau, und genau, aber das war für mich auch einfach so eine Chance, wo ich gesehen habe, hey, wenn man früh in eine junge Disziplin kommt und da schon versucht, viel Know-how und Erfahrung aufzubauen, kann das vielleicht zukunftstechnisch auch cool aussehen dann. Und das waren alles so Faktoren, weil es vielseitiger ist, weil es mir ultra viel Spaß macht, weil ich viel mehr fahren kann und die Zukunft, die da eher so geht, als jetzt absteigend, weil natürlich der Markt auch boomt mit E-Bikes, war das einfach so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte einfach viel E-Bike-Rennen fahren und mich da Schritt für Schritt immer mehr etablieren.
Ja, aber jetzt muss man ja sagen, dass du sagst zwar, dass ja, dass es eher berghoch geht mit E-Bike oder E-Bike Racing, aber es wurde ja Ende 2024, glaube ich, wurde ja das Ende des Weltcups erstmal eingeläutet,
Genau.
was ja eigentlich eher mal so ein Rückschritt ist. Wie geht das zusammen? Also der Markt boomt, das E-Bike Racing oder der E-Bike World Cup hört auf. Was ist da passiert?
Genau, wir hatten ja den E-Bike World Cup gab es ja, glaube ich, 2 oder maximal 3 Jahre. Und da war es wirklich so, es hatten halt immer bei den Rennen 30 Starter, maximal 35 Starter waren da wirklich vor Ort. Und es hat das ganze System auch in Kombination mit den E-Weltcups und die Strecken und alles so drumrum war einfach schwierig. Und hat nicht so wirklich funktioniert und kam halt dann auch nicht so an, dass da wirklich viele Leute sagen, hey, sie wechseln jetzt zum E-Bike. Und ich sag, es fehlt, oder es sagen auch ein paar andere Stimmen, es fehlt noch so das richtige Konzept von dem E-Bike Racing, was zukunftstechnisch funktioniert. Also sei es, dass da wirklich Zuschauer sind, dass es ein kompaktes Format ist, dass wirklich viele Uphill-Stages, kurze gebündelt sind irgendwo, wo auch viele Leute zugucken können. So zum Beispiel La Tuile, die Night Stage, dass man sowas eben mehr hat, auch für E-Bike. Und genau, dass man halt den Sport noch näher zu den Leuten bringt und nicht die Leute zu dem Sport. Und ich glaube, da sind sich viele Seiten noch so ein bisschen unsicher, wie soll denn E-Bike Racing, E-Enduro Racing genau aussehen. Und wir hatten jetzt Ende Dezember, vor Weihnachten, hatten wir eben mit Chili, Enduro-Serie, dem Veranstalter, hatten wir jetzt zum Beispiel einen Testformat getestet in Bayreuth, wie sowas aussehen könnte und ob man so eine Art von Rennformat schon mal irgendwo next oder dieses Jahr in Deutschland einfach mal testet und schaut, wie es ankommt, wie es funktioniert und daraufhin dann Schritt für Schritt weiterentwickelt und guckt.
Aber wie muss das für dich aussehen, so ein Format? Also was müsste verändert werden?
Also für mich zu sagen, okay, es ist eigentlich so, wie jetzt der E-Weltcup war, wie jetzt auch die European E-Bike-Serie stattfindet. Also wirklich im Enduro-Format mit Power Stages, mit Stages, die hoch und runter gehen, finde ich sehr, sehr cool. Aber es ist halt natürlich auch das Problem, wie jetzt bei der EDR, dass es halt ganz schwer ist, medial zu übertragen,
Ja.
live zu verfolgen für Zuschauer, dass die vor Ort sind. Und ich glaube, das spielt einfach eine große Rolle, wo der Sport hingeht. Und ich bin schon auch dafür, weil ich das beim Vorkross sehe, wenn da zehntausende Leute an der Strecke stehen, dass das einfach sau Bock macht. Und ich glaube, das Race-Format muss mehr gebündelt werden. Also es kann schon auch weitläufig sein, aber so Hauptpunkte haben, wo wirklich viele Leute hinkommen. Sei es, man hat dann einen Abhang, also einen Hang, wo wirklich drei, vier Power Stages drin sind, die du aber halt über den Loop von 20 Kilometer erst wieder fahren kannst. Und so ist aber dann an dem Punkt wirklich vier Uphill Stages, wo ganz viele Leute sich sammeln, wo halt den ganzen Tag verschiedene Leute dann bei den Power Stages zuschauen können. Und dann hat man eben die Downhill Stages oder die Mixed Stages, die halt ein bisschen weiter weg sind. Aber so kriegst du schon mal mehr Leute zu den Stages, die dann nicht, aber jedes Stage ist komplett woanders.
Ja, ich meine, das Gleiche war ja, als ich früher angefangen habe, Enduro-Rennen zu fahren, da war Enduro-Rennen mega Balance. Ja, also Massenstart-Events. Fand ich mega geil, war immer cool. Das, was ich immer angesprochen hat, war irgendwie ein Helikopter in der Luft, der dich gefilmt hat. So mega cool. Und jeder hat verstanden, der Typ, der vorne ist, der ist der Schnellste. Dann kam irgendwann halt dieses EBS-Format und es hat keiner mehr irgendwie verstanden. Und da hat man sich ja auch schon Gedanken gemacht. Wie könnte man das irgendwie ein bisschen besser capturen? Und jetzt sind wir, glaube ich, in Jahr 13, 14 oder irgendwie sowas. Und sie haben immer noch keine Lösung. Und ich verstehe das halt nicht, wie man das irgendwie, klar, sie machen jetzt irgendwie coolere Zusammenfassungen und so. Aber das, was du gerade angesprochen hast, also dass Leute wirklich zum Rennen kommen, an der Seite stehen und eine gute Stimmung verbreiten, das schaffen sie vielleicht mal im Downhill Man auf der im Finale beim Weltcup, aber ansonsten ist es ja irgendwie nicht so richtig, oder? Und da frage ich mich wirklich, wieso schafft man das nicht? Ja, das ist echt ein bisschen crazy.
Ja, voll. Also klar, es ist natürlich auch schwierig bei einer 60-Kilometer-Runde an jeder Stage viele Leute zu haben. Die sind ja meistens irgendwo im Hinterland, wo die Leute auch extra nicht hinfahren, wenn sie da zwei, drei Leute für 10 Minuten sehen können.
Ja, das
Und
verstehe ich
dann.
natürlich auch. Hätte ich ja auch keinen Bock, dahin zu eiern. Aber
Genau.
da geht es ja dann darum, wie kann das Format halt sein? Und ich habe schon relativ früh gesagt, warum schafft man es nicht? Bis jetzt, weiß ich nicht, 3, 4 Stunden fährst du Rennen und es gibt eine Reihenfolge, die sich über diesen Tag rausfährt. Und die letzten zwei Stages oder die letzte Stage wird halt nach aktueller Reihenfolge gefahren.
Genau,
Weil.
so wie es es jetzt bei der WM ja auch gemacht haben. Die dann ja auch, die letzte Stage wurde ja da auch übertragen. Das war ja schon mal richtig, richtig cool.
Genau, aber das hat halt ewig gedauert, bis man das irgendwie mal ausprobiert hat. Man hat dann mal gesagt, ja, das funktioniert nicht bei so vielen Fahrern, aber auch da hätte man eine Lösung für gefunden. Und gerade wenn du jetzt sagst, bei den E-Bike-Rennen sind halt irgendwie 32 Leute dabei, die kann man ja schon mal kurz sammeln und kann die dann in der richtigen Reihenfolge runterschicken. Und dann macht es das natürlich auch viel, viel spannender, oder?
Ja, klar, voll. Das auf jeden Fall. Und Ja, es fehlt einfach noch so an vielen Sachen. Klar, sagt jetzt dann die EEDR, gut, mit der Anzahl und mit dem, was wir da so haben, brauchen wir es erstmal nicht weitermachen. Aber es gibt ja mittlerweile mit der European E-Bike Tour, die so ein bisschen die EEDR gerade ersetzt hat und viele Pros fahren. Die Strecken sind mega, was man so mitbekommen hat. Und sie versuchen auch wirklich viel auf Social Media, auch über die Fahrer, da einfach viel zu kommunizieren und viel auch am Renntag oder am Trainingstag ja, teilhaben zu lassen. Das ist schon ein guter Ansatz, aber es muss einfach ja noch größer werden und es muss wieder näher zu bestimmten Spots kommen, wo sich die Leute bündeln, wo dann auch die Leute davon viel teilen.
Ja.
Sei es in Form wie so eine Night Stage als Uphill Stage, sei es eine Urban Stage dann in der Stadt. Da kann man ja ganz viele verschiedene Sachen machen. Und ich meine, mit dem E-Bike irgendwelche Treppen durch die Stadt und Hindernisse fahren, wäre natürlich auch eine coole Stage, die man dann wirklich zu den Leuten bringt.
Ja. Jetzt ist es so, man liest immer noch ganz viel. Also, wir haben jetzt gerade irgendwie so ein Video veröffentlicht von Island und es gibt immer noch international gesehen echt so ein bisschen so ein E-Bike-Hate von ganz vielen Leuten, die nicht verstehen, wie E-Biken funktioniert. Und wenn du in die Alpen guckst, dann gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Leute, die halt sagen: Ein E-Bike bringt mich gut berghoch und dann fahre ich das gleiche berg runter, was ich mit dem Biobike fahre. So, jetzt weiß ich schon, dass natürlich ein E-Bike viel vielseitiger ist. Aber du hast es natürlich noch, du siehst ja noch das viel größere Bild, weil du dich so viel auf dem Rad bewegst. Wird bei so Rennen die Möglichkeiten des E-Bikes ausgeschöpft oder siehst du da noch so viel mehr, dass man noch so viel andere Sachen machen könnte?
Also, ich muss sagen, also ich fahre mein E-Bike eh so, dass es für meinen Einsatzzweck, also für die Rennen, perfektioniert ist. Also ich fahre einen 600 Wattstunden Akku, also einen relativ kleinen, weil der im Vergleich zum 750 Wattstunden deutlich leichter ist und das Gewicht, was du mehr hättest, nicht zentral ist, sondern obendran, was natürlich dann zu einem komplett anderen Fahrverhalten führt. Und genau solche Punkte, natürlich maximale Leistung, bisschen ja eine gute Race-Software, sage ich jetzt mal, und schon auch auf die Rennen, die ich fahre, optimiert. Und in die Richtung würde ich sagen, ist es eigentlich das Maximale, was man so machen kann. Klar, man kann, ich bin jetzt den DJI-Motor zum Beispiel nicht gefahren, ich weiß nicht, wie der im Vergleich ist
Ja, ich
und
meine aber jetzt nicht
sowas.
mal motormäßig, sondern ich meine wirklich, wie die Rennen angelegt sind. Ne? Also, wie gesagt, du kannst es halt zum Shuttle benutzen, du kannst aber halt auch Power Stages berghoch fahren, aber vielleicht gibt es ja sogar noch Ideen, die du hast, wo du sagst, ja, aber ein E-Bike kann ja auch noch das.
Ja. Nee, also ich würde sagen, da ist es eigentlich gut ausgereift und gut ausgeschöpft, weil du hast wirklich technische Uphill Stages, wo du wirklich ans Maximale von deinem Bike rankommst. Also technischer kann es fast nicht mehr werden, weil dann packst du es einfach nicht mehr mit Trial Skills und Sachen hochzukommen. Und es ist im Vergleich zu einem normalen Enduro-Rennen einfach von der Runde ausgeweiteter und auch so von den Transferzeiten kürzer als jetzt mit einem Enduro-Bike, dass du wirklich die Vorteile vom E-Bike ausnutzen kannst, dass du einfach eine größere Runde schneller kommst, aber natürlich trotzdem Akkumanagement betreiben musst, weil du die Runde jetzt nicht einfach easy im Turbo fahren könntest. Also du musst wirklich sparen und auch wirklich Eigenleistung mit einbringen, damit es funktioniert. Und deswegen würde ich auch sagen, es ist teilweise anstrengender als normale Enduro-Rennen. Und genau, sonst von den Stages ist auch einfach ein Mix von Uphill, Downhill, wo wirklich die Performances von einem E-Enduro-Bike zur Trage kommen. Teilweise Mix, teilweise nur Uphill, teilweise nur Downhill. Deswegen würde ich sagen, in die Richtung könnte ich mir jetzt nichts anderes vorstellen.
Okay. Was denkst du, wie geht es in den nächsten Jahren mit dem Racing weiter? Also ich habe gesehen, du hast, glaube ich, dieses Jahr 12 Rennen gemacht oder so. Das ist ja schon mal eine Anzahl. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Ich meine, das machen die meisten Downloader machen halt irgendwie 7 oder so. Was denkst du, wie geht es weiter? Also wird das international noch größer? Wird es auch, ich meine, das Thema mit dem Reisen ist ja schon auch immer so ein Problem mit dem E-Bike und so. Aber was würdest du wünschen, wie sich das Ganze entwickelt?
Genau, also ich sehe eigentlich schon, dass sich das tendenziell ganz gut entwickelt, beziehungsweise mit vielen Brands, mit vielen Leuten aus der Branche, mit denen man spricht, die sagen schon, hey, wir haben Bock, das E-Bike Racing auch zu pushen und da voranzugehen. Ich meine, Bosch, die Bosch-Serie wird immer weiterentwickelt, da kommen immer coolere Stops dazu. Das hat man jetzt die letzten Jahre einfach gesehen und da soll auch einfach immer mehr kommen. Dann mit der European-Serie, die den EDR-Weltcup ersetzt, wird immer besser, kommen neue Stops dazu, die entwickeln sich weiter. Klar, was halt fehlt, ist aktuell der offizielle Weltcup. Das ist ein bisschen schade und da weiß ich tatsächlich gar nichts, was wie wo da der Stand ist und wo das da hingehen soll bei denen. Klar, eine WM gibt es, was cool ist. Und genau, also es geht langsam vorwärts und viele haben auch Bock. Deswegen sehe ich da eigentlich ganz positiv in die Zukunft und sage, okay, das braucht einfach Zeit, das braucht ein paar Versuche, Tests, ein paar unterschiedliche Formate und es muss auch noch mehr kommuniziert werden von mir, von anderen wichtigen Fahrern einfach in Deutschland, die das auch so ein bisschen vertreten. Und dann, glaube ich, kommt es Schritt für Schritt auch bei denen an, weil ganz viele Enduro-Athleten fahren auch in der Freizeit ganz viel E-Bike, weil sie es auch feiern und taugen oder Downhiller. Und wenn bei denen das Gleiche stattfindet und sagen, komm, jetzt fahren wir doch auch mal ein E-Bike-Rennen, dann kann das halt sich so Schritt für Schritt auch einfach entwickeln.
Ja, ich glaube, Win Masters hat im Podcast gesagt, dass für die Downhiller einfach das E-Bike das allerbeste Tool ist zum Trainieren, ne? Weil du
Ganz
halt einfach
genau.
mehr machen kannst, du hast das Gewicht und und.
Ja.
Ja, dafür ist es halt wirklich, wirklich extrem cool. Hast du das Gefühl, es braucht so eine markeninterne Kategorie, dass man halt jetzt sagt, okay, es gibt eine Rennserie, damit darfst du nur mit einer Brand an Motor fahren oder mit einem Modell an Motor. Es gibt es ja ganz viel so im Motorsport, dass halt diese ganzen Cup-Geschichten sind dann halt mit einem Auto und da geht es halt wirklich darum, wer ist der beste Fahrer, weil die alle mehr oder weniger das gleiche Material haben. Beim E-Biken ist es ja so oder bei E-Bike-Motoren, jetzt ist ein DJI dran gekommen, der durfte bei manchen Events, glaube ich, schon nicht mehr starten und so, weil der
Genau.
zu viel Power hat. Ist das irgendwie, ja, glaubst du, da müsste man jetzt irgendwie so eine Bosch-interne Geschichte machen, wo dann nur Bosch-Athleten oder nur Bosch-Fahrer da mitfahren dürfen? Oder Bosch-Motoren?
Ja, finde ich aktuell sehr schwieriges Thema. Also die European-Serie versucht es jetzt auch so mit so einem Uphill King, sage ich jetzt mal. Der wird nur gewertet, wenn drei gleiche Motorenhersteller in den Top 10 sind. Also der Beste aus drei, also wenn jetzt in den Top 10 drei Bosch-Fahrer sind, dann ist wirklich der beste Bosch-Athlet der Gewinner. Und wenn aber ein DJI vor ihm ist in der Gesamtwertung, dann hat der nicht gewonnen, wenn es da nur zwei gäbe, weil es mindestens drei braucht. Und das, ja, das ist
Das
jetzt
ist aber auch
mal
ein wildes
was,
Format, so, oder?
ja voll, das ist jetzt was, wo sie halt auch ausprobieren.
Ja.
Aktuell bin ich bisschen skeptisch gegen sowas, natürlich auch aus dem Grund, weil es einfach zu wenig Fahrer gibt und wir gerade einfach gucken müssen, dass wir überhaupt Fahrer hinkriegen und nicht schon so viele gleiche Motoren haben, dass es sich irgendwie auch lohnt. Und deswegen sage ich, hey, wir müssen eigentlich gucken, dass wir erstmal alle am gleichen Strang ziehen. Wirklich gucken, dass wir einfach die 750 Watt oder was auch einfach geregelt ist, alle einhalten. Da nichts ja noch tunen und außerhalb der Vorschriften versuchen rauszuholen. Weil im Endeffekt geht es uns ja allen aktuell so, dass wir versuchen wollen, den ganzen Sport zu pushen. Und wenn wir jetzt schon irgendwie was dagegen machen und tunen und da bescheißen, damit wir ja bei einer European Serie auf 1 sind, wo aktuell blöd gesagt eh noch niemand interessiert. Wenn wir schon so rangehen, ist es glaube ich falsch. Und wir müssen einfach gucken, auch Brands, markenübergreifend, dass wir alle am gleichen Strang ziehen und das ganze Thema pushen, bevor wir jetzt schon anfangen mit Softwares zu entwickeln, die alles markenübergreifend kontrollieren kann für zig Millionen, dass man lieber wirklich sagt, hey, wir gucken, dass wir die gleichen Ziele verfolgen und das einfach erstmal pushen, bevor wir da wirklich in das ja, gegeneinander gehen.
Aber wie siehst du es grundsätzlich, wenn jetzt so ein DJI kommt und hat halt einfach nochmal einen stärkeren Motor, nochmal andere Software drin? Ist das was, wo du sagst, ah, ist schon geil? Oder ist es was, wo du sagst, ah, braucht's nicht? Weil ich sag mal so, ich weiß nicht, wie viel du wirklich im Turbo fährst, weil die meisten, oder ich fahre so gut wie nichts im Turbo, sondern EMTB oder sogar noch niedriger. Ich fahre Turbo tatsächlich nur bergunter. Und also diese maximale Power brauche ich eigentlich gar nicht. Aber wie siehst du das?
Genau, also bei mir ist es ein bisschen andersrum. Also ich fahre ganz viel Turbo und fahre eher runtergeregelt beim Downhill.
Okay.
Aus dem Grund, also ich trainiere eben die Uphill Stages auch mit dem Turbo, dass ich auch wirklich maximalen Output bei minimalem Input habe, um auch einfach Kraft zu sparen.
Ja klar, ich meine, bei so Stages ist das ja klar, ne? Aber bei so einem Rennen sind ja wahrscheinlich 10% sind Stage berghoch und der Rest ist halt irgendwie Transfer und so.
Genau, also Transfer ist dann schon je nach Runde eigentlich viel in Eco oder Trail maximal, dass du wirklich auch auf die Runde kommst, weil die Runden ein Loop auf dem Rennen sind meistens so 1400, 1600 Höhenmeter auf 30, 35, 40 Kilometer. Und das schaffe ich mit meinem 600 Watt gar nicht, alles im Turbo durchzufahren. Deswegen passe ich halt anfangs dementsprechend an in Eco oder Trail. Und durch die viele Trainingszeit weiß ich ja ungefähr, wie viel der Akku bei so und so einer Runde verbraucht und wie ich da die Kraft sparen muss und einteilen muss. Und ich würde dann schon sagen, wenn man jetzt mal eine 1500 Höhenmeter Runde auf 35 Kilometer hernimmt, dass ich da 60% im Eco fahre, dann die ja, 15% Stage natürlich Turbo und dann, wenn es gegen Ende geht und ich merke, hey, ich habe noch 20% und es ist jetzt aber nur noch eine Downhill Stage, dann kann ich da auch mit 5% ankommen. Dann fahre ich natürlich den anderen Transfer auch in, ja, in einem relativ hohen Unterstützungsmodus, damit ich auch einfach nochmal Kraft spare.
Aber hast du das Gefühl, dass halt wirklich mehr Power der Schlüssel zum Erfolg ist? Oder weil, ja, ist ja
Es
immer so
kommt,
ein.
genau, also es ist schon klar, wenn du mehr Power hast und es einzusetzen weißt, dann ist es auf jeden Fall kein Nachteil. Es kommt natürlich sehr stark auf die Gestaltung von der Strecke an, vom Layout, wie die Strecke gesteckt ist, gerade beim Uphill, weil man kann da schon viel über das Streckenlayout machen, dass du gar nicht mit 20 Newtonmeter mehr deutlich im Vorteil bist, weil da so viel über die Fahrskills rauskommt. Wenn du technische enge Sachen hast, wo du jetzt nicht einfach nur einen Schotterweg gerade 2 Minuten hochschieben lassen musst, da merkst du es halt voll. Und da ist mehr Power natürlich ein Vorteil, aber mittlerweile, so wie ich es jetzt auch mitbekommen habe und die Strecken, die ich gefahren bin, sind wirklich auch so gesteckt, wo das dann bei allen Top-Motoren eigentlich keinen Unterschied mehr macht, sondern wirklich dann aufs reine Fahren drauf ankommt. Und das finde ich einen super wichtigen Punkt, auch gute E-Bike-Rennen zu machen. Das war jetzt auch dieses Jahr bei der Deutschen Meisterschaft in Willingen oder in Winterberg war wirklich richtig, richtig gut. Das haben auch ganz viele E-Biker gesagt, dass es einfach wirklich geile Strecken waren, wo jetzt nicht einfach nur der Motor entschieden hat, sondern auch eben die fahrerischen Skills.
Und dieses ganze Thema Traktionskontrolle und so, was ja auch DJI irgendwie mit ins Spiel gebracht hat, das ist halt einfach schon ein krasser Game Changer, oder?
Ja, voll. Also, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Wenn man, also es macht es dir einfach leichter, das Fahrrad zu kontrollieren und viel Power einfach auf den Boden zu bringen. Und ohne dass es unkontrolliert und sketchy wird und du dich dann mehr drauf konzentrieren musst, wo dein Fahrrad hingeht, anstatt dich einfach voll drauf zu konzentrieren, wie muss ich jetzt mit der Strecke arbeiten.
Aber ist so ein Feature oder so ein Ding dann vielleicht sogar noch wertvoller wie mehr Power, oder?
Ja, voll. Also das auf jeden Fall. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, das ABS von Bosch zu testen und war da auch, also das war wirklich ein Punkt, wo ich sage, okay, wenn ich das richtig einzusetzen weiß und mich da voll drauf einlasse, dann ist das ein Punkt, der mich definitiv direkt schneller macht als
Okay.
jetzt mehr Power.
Okay. Ja, krass. Ja, ich meine, dann kann man ja eigentlich schon hergehen und sagen, wir bleiben alle bei unseren maximalen Newtonmetern. Wir versuchen einfach nur noch ein paar Softwareentwickler herzubekommen, ne? Und dann
Genau,
hast du am
ja.
Ende, mehr davon.
Ja,
Ja, aber ich bin.
also genau, Software ist wirklich so mit das A und O und das ist auch das, wo ganz viel entwickelt wird, wo man ganz viel Parameter offen lassen kann und hin und her spielen kann.
Ja. Okay, ja, spannend. Wie möchtest du dich in dem Sport weiterentwickeln? Wo siehst du dich da?
Genau, also habe jetzt eh schon gesagt, dass ich ja noch mal so ein bisschen Luft nach oben hatte, im Gegensatz zum letzten Jahr. Tendenziell möchte ich aber, weil es jetzt auch mit Orbea so weitergeht, eigentlich nicht viel ändern grundsätzlich. Ich möchte mich jetzt da mehr in die European E-Bike Tour etablieren, da mehr Erfahrung sammeln und wirklich coole, proper Rennen fahren. Und wir haben mit unserem Team haben wir auch viel so Community-Gedanken mit drin, also natürlich dann auch Rideouts, und Events, was mir eh auch voll taugt. Also ich sehe mich eh nicht nur als 100% Vollzeit-Racer, sondern ich möchte eben viele verschiedene Sachen verbinden und das weiterhin auch tun, weil das gibt mir so ein bisschen, nimmt mir auch so ein bisschen Druck, einfach nur vom Rennfahren, ja, zu leben, sage ich mal. Und genau, möchte mich da einfach, natürlich den Step jetzt gehen mit den Sachen, die ich jetzt einfach hier umsetzen möchte. Und natürlich dann nächstes Jahr hoffentlich, dieses Jahr hoffentlich dann auch die WM fahren. Und das Ziel ist natürlich, den Titel zu verteidigen, was natürlich schwer wird, weil immer mehr richtig gute Fahrer auch kommen und da mitfahren. Aber nichtsdestotrotz ist es mein Ansporn, da wieder alles zu geben. Und genau, wenn es klappt, wäre es cool. Und wenn nicht, dann waren die anderen schneller.
Ja, ich bin mal gespannt. Hier unser Mit-Podcast-Host Taxi, der ist ja quasi jetzt für nächstes Jahr auch frei an
Genau.
Rennwahl. Also der kann sich ja auch für RMTB entscheiden. Ich glaube, das wird dann auch nochmal spannend, ne? Der.
Ja, voll, also genau sowas. Oder sei es die Top-Enduro-Fahrer wie Lars Pfeiffer, Moritz Silberhorn, die ja jetzt wirklich Top-20-Ergebnisse bei der EDR fahren, konstant. Und die natürlich auch nochmal einen Schritt machen werden.
Ja.
Und ja, wenn die sagen, hey, wir haben Bock auf E-Bike Deutsche Meisterschaft oder E-Bike-Rennen, dann sind die auch direkt welche, wo halt da ganz vorne mit reinfahren können. Und genau, ich habe aber gesagt, hey, ich möchte für mich einfach das Maximale auch rausholen jetzt im Winter. Und genau, dann wird man einfach sehen, wo es hingeht und was man da noch machen kann.
Aber siehst du dich all langfristig vielleicht auch so ein bisschen mit in der Organisation des Ganzen? Weil du machst ja jetzt schon relativ viel, du ja, hast ja einen Job, wo du auch viel irgendwie organisieren musst und alles Mögliche, da liegt das natürlich irgendwie nahe, oder?
Ja, voll. Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, mich da weiter zu etablieren, mich dann auch anderweitig irgendwann mehr einzubringen. Also aktuell ist schon so, dass ich einfach viel Rennfahren, Fahrradfahren, Events machen möchte. Also wirklich das Direkte vor Ort. Und habe jetzt aber auch noch gar nicht so einen richtigen Plan, was ich jetzt in 3, 4, 5 Jahren da machen möchte, sondern lebe so ein bisschen von Jahr zu Jahr und sage, hey, so wie es ist. Also so wie es jetzt für dieses Jahr geplant ist, finde ich es cool. Dann sehe ich Mitte, Ende vom Jahr, wo geht es hin, wie war das und schaue dann, was es dann wieder für Möglichkeiten gibt. Klar, ich würde schon sagen, dass ich ganz gut vernetzt bin und mir da viele Möglichkeiten zur Verfügung stehen würden. Aber ich habe das jetzt eben auch so kommuniziert, dass es jetzt dieses Jahr so und so aussieht. Und deswegen gab es da jetzt bis jetzt noch nichts, wo ich mir längerfristig jetzt schon einen Weg oder Gedanken gemacht habe, wo es da mal hingehen soll. Aber ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass man dann sich da irgendwann auch vielleicht ja organisatorischer dann mit einbringt und wirklich das aktive Rennfahren oder die Events ein bisschen passiver gestaltet.
Ja, du bist ja dieses Jahr auch das E-Megavalanche mitgefahren und für mich
Genau.
ist Megavalanche so das OG Enduro-Rennen und ich bin es, glaube ich, 4 oder 5 Mal mitgefahren. Ich glaube, fünfmal, aber nur zweimal unten angekommen. Ich glaube so.
Krass.
Aber ja, erzähl mal so ein bisschen. Also bist du vorher schon mal Mega Melange mit dem Biobike gefahren?
Nee, genau. Also es war letztes Jahr meine allererste Megavalanche, weil es zeitlich immer nicht einging mit dem Studium. Ich hatte immer genau da Prüfungen. Und ich wollte es aber schon die letzten Jahre immer mitfahren. Und ja, 2025 hat es dann endlich geklappt. Und dadurch, dass ich eh nur ein E-Bike hatte, blieb mir gar nichts anderes übrig. Und es hat sich aber auch ganz gut so vom Timetable rausgestellt, weil wir sonntags direkt wieder abreisen mussten. Und Samstag war eben E-Bike-Race und Sonntag wäre das normale Race gewesen. Und ja, also ich muss sagen, wirklich ein E-Bike dazu brauchst du definitiv nicht für das Rennen. Das ist einfach nur, ist eigentlich ein Enduro-Rennen, wo jetzt eben auch eine E-Bike-Kategorie mit angeboten wird. Natürlich, weil es halt einfach wirtschaftlich ist und viele Leute einfach auch E-Bikes haben und das dann nur mit dem E-Bike mitfahren wollen. Auch wenn du jetzt für das Rennen an sich eigentlich gar kein E-Bike brauchst, weil es nur bergab geht. Bis auf den, im Hauptrennen gibt es natürlich den 90 Meter 90 Höhenmeter Anstieg.
Hinter dem Dorf da hinten hoch,
genau.
Bis es dann wieder runterdroppt, ja.
Genau.
Da habe ich auch das
und
ein oder andere Mal die Zunge lang raushängen gehabt, ja.
Genau, das ist halt mit dem E-Bike ein bisschen entspannter. Natürlich auch nicht viel, weil da entscheidet sich halt, wer über den Motor raustreten kann. Und
Ja.
dann bist auf jeden Fall ärmer dran als mit dem Biobike.
Ja.
Und genau, aber sonst geht es eh nur bergab. Also das ist jetzt nichts, kein Rennen, wo man wirklich ein E-Bike braucht. Aber es war cool, das mal komplett mit dem E-Bike zu racen.
Der Vorteil ist, glaube ich, du hast, ich weiß nicht, wie viele Starter hattet ihr?
Genau, wir hatten 300.
Ah, doch, okay. Ja, also, dann, ich habe gedacht, es sind halt deutlich weniger. Ich hatte irgendwie was von so knapp 100 gesehen. Und es ist ja dann schon mal ein Unterschied, ob du mit 100 Leuten auf die erste Kurve zufährst oder mit 300. Aber wenn es eh gleich ist, Hauptrennen startet ja, glaube ich, auch mit 300 im ersten Heat.
Ja.
350 oder so. Boah, das ist, ich finde, das ist so ein scary Moment, wenn du da oben stehst und man weiß nie so genau, die haben ja jetzt nicht so ein auf die Plätze fertig los, sondern es fängt halt irgendwie dieses Lied an und dann geht irgendwann mal diese Fahne hoch.
Ja.
Oder dieser Banner.
Ja.
Das ist
ja
schon.
Voll.
Ich bin in Réunion mal die Mega Melange mitgefahren und das ist immer noch so, die haben diesen Banner quasi, da steht links und rechts einer von der Familie, die das organisieren und dann heben die das so hoch. Und das Problem ist, in der Mitte ist das ja träge und hängt halt durch. Und ich habe halt gesehen, es geht links und rechts hoch. Ich bin losgefahren und habe halt dann irgendwann in der ersten Kurve gehört, ich habe den Banner am Visier hängen. Und die haben aber nicht losgelassen und irgendwann hat der Banner sich gespannt und das ganze Feld ist quasi so hinter mir in diesem Banner drin gewesen.
Krass.
Ich ganz vorne mit dem Teil, aber irgendwann hat es mich vom Rad runtergezogen, weil der Banner halt hängen geblieben ist.
Ach,
also es
shit.
Ist wirklich eine sehr spannende Art von ein Massenstartrennen starten, finde ich.
Ja, voll. Also ich muss sagen, das war, glaube ich, mit die geilste Woche auf dem Rad, die ich jemals hatte. Jetzt letztes Jahr und auch overall. Weil man fährt so viele coole Strecken, man hat so viel Zeit auf dem Rad, so viel Abfahrtszeit auf dem Rad. Und ja, klar, das Rennen, das war schon, ich war schon lange nicht mehr so nervös und unsicher einfach. Auch wenn ich es ja gewöhnt bin mit drei Leuten, da durch die Gegend zu racen und Körperkontakt zu haben. Aber das ist ein ganz anderes Gefühl, weil du weißt, hey, du bist zwar in der ersten Startreihe, die Top 5 fahren da eh mit 120 einen Schnee runter, aber da stürzen halt auch welche. Und wenn du da von hinten kommst, kannst du halt nicht mehr ausweichen, weil der Gletscher, das ist ja so steil, das wirkt auf Videos und alles, wirkt es ja gar nicht so. Aber wenn du das erste Mal bist, denkst du so, krass, da muss ich jetzt so runterfahren und dann muss ich da ja auch noch mit Hunderten von anderen runterfahren. Und die von hinten rutschen dich dann um, die von vorne stürzen, rutschen. Und egal, was du machst, du kannst eigentlich gar nicht alles richtig machen. Du musst einfach Glück haben, dass du da nicht irgendwie verzwickt wirst. Und ich hatte es auch, das sieht man auch auf meinem YouTube-Video von dem Fullrun, da ist neben mir einer gestürzt, der ist auf dem Rücken runtergerutscht und war genauso schnell wie ich, als ich auf dem Fahrrad. Und da merkst du erstmal eigentlich, wie steil es wirklich ist, wenn der auf dem Rücken genauso schnell ist wie ich auf dem Fahrrad.
Das ist insane, ja. Also es ist wirklich, wirklich wild. Dann kommt unten die Schafe rechts und dann
genau.
Richtig brutal. Aber ich glaube, was man sagen kann, für die Leute, die halt mal Bock haben, meldet euch mal bei der Mega Melange an. Das ist zwar eins der ältesten Rennen und es hat vielleicht ja, hat mittlerweile vielleicht so ein kleines bisschen so langweiligen Ruf, aber es ist, wie du schon sagst, ne, du fährst so viel Rad, es ist so geil da, es macht so mega Spaß. Selbst wenn du das Rennen am Ende gar nicht mitfährst, scheiß drauf, die Woche ist so geil, die man da fahren kann, und dafür ist es preislich auch wirklich komplett okay, ne? Dafür, dass du ein Full Access Lift-Ticket hast für überall, für die ganzen Regionen, und da passiert richtig was in der Woche, also es ist schon richtig, richtig nice da.
Ja, komplett. Also ich wollte es auch gerade sagen, alle, die sich irgendwie mal überlegt haben, da mitzufahren, denen würde ich sagen, du musst es unbedingt machen. Also meld direkt anmelden, wenn du kurz mal überlegt hast, es mitzufahren, weil es ist wirklich mit Abstand mit das coolste Erlebnis und die coolste Zeit auf dem Rad, die man haben kann, im Vergleich zu den Kosten, die man hat. Weil du, ich habe jetzt auch irgendwie, ich glaube, 230 Euro für 5 Tage Lift-Ticket plus Renneintritt für Megavalanche plus Dual-Slalom-Renneintritt und Chainless-Race-Renneintritt.
Ja, dann gibt es, glaube ich, noch Essen dazu teilweise und so, ne?
Genau, da
Zum
kann,
Abendessen.
also das ist, also das war mega, mega fair und hat sich ja wirklich komplett rentiert und natürlich auch mega schöne Gegend. Deswegen, also wirklich cooles, coole Woche, und ich werde dieses Jahr auf jeden Fall wieder am Start sein.
Okay. Ja, super. Das ist wirklich cool. Ja, dann wünsche ich dir auf alle Fälle jetzt erstmal noch eine richtig gute Zeit in Finale. Wir werden uns sicherlich nochmal sehen, weil ich komme auch nochmal runter. Und dann schaffen wir es vielleicht mal gemeinsam aufs Rad.
Sehr schön, würde mich freuen.
Und auf alle Fälle eine richtig gute Vorbereitung. Und dann würde ich sagen,
vielen Dank.
Ich behalte das ein bisschen im Auge, was du machst, und vielleicht berichtest du ja nochmal in der Mitte der Saison oder so, wie es läuft. Würde mich freuen.
Ja, klar, sehr gerne.
Und
ja, vielen, vielen Dank dir, Tobi, für die Zeit und das gute Gespräch.
Sehr gerne. Und dann bis bald.
Jawohl, so machen wir es. Bis dann. Danke dir.
Ciao.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash und Talk direkt aus der Szene.